Ja, ich grüße euch alle herzlich, freue mich hier sein zu dürfen und wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst weiterhin. Ich grüße auch die, die an den Endgeräten sitzen und wünsche auch euch, dass ihr gut folgen könnt. Vielleicht können wir das erste Bild, die erste Folie mal zeigen. Und ich habe das Thema mitgebracht, der Berg der Aussendung, Gottes Macht macht alles möglich. Kennt ihr diesen Ausspruch, der Berg ruft? Also ich habe ja hier so ein paar Bergwanderfreunde. Mit Markus Philippus habe ich schon ganz viele Wanderungen gemacht. Der Rainer Kring, der ist auch Meister dabei. Ich glaube, der Rainer ist auch hier, oder? Grüß dich, Rainer. Und das ist ja so ein geflügeltes Wort, was die Sehnsucht nach den Bergen zum Ausdruck bringt. Übrigens 1937, der Berg ruft, war auch der Titel eines sehr spannenden Films, nämlich von der dramatischen Erstbesteigung des Matterhorns. Vielleicht für Flachland-Tiroler, der Berg ruft, ist das der Wäscheberg in der Waschküche. Das könnte natürlich auch sein. Aber es ist immer schön, auf den Berg zu klettern. Und ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, denn die beiden erkennt ihr hier bestimmt ganz gut. Das ist einmal der Rainer Kring und ich, wir sind zusammen auf den Plattkofel geklettert, der ist ungefähr 3000 Meter hoch. Und da beneide ich ja immer den Rainer um sein Gewicht, der läuft mir berghoch immer weg, aber bergrunter bin ich schneller unten. Also das haben wir schon rausbekommen, da hat der Rainer keine Chance. Aber oben angekommen auf so einem Gipfel, da lohnt sich jede Schweißperle, da lohnt sich die Anstrengung. Du hast einen herrlichen Ausblick hier auf die Seiser Alm. Also einen Berg zu besteigen ist mühsam, aber oben angekommen wird man immer belohnt. Und so hatte Herr Jesus auch seine Leute auf einen Berg gerufen. Und ich habe diesen Berg mal genannt, Berg der Aussendung. Und wir lesen davon in Matthäus 28. Und ich lese uns zunächst mal die Verse nach der Elberfelder Übersetzung. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Schon ein besonderes Erlebnis für die Jünger. Die Vorgeschichte ist ja auch interessant. Vor seinem schweren Werk, direkt nach der Einsetzung des Herrenmahls, sagt er zu ihnen, wir können das nachlesen in Matthäus 26, Vers 32, nachdem ich auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Und dann sagt er sagt der Engel am leeren Grab, Matthäus 28, Vers 7, geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa und dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Wir merken also, bei diesem Berg der Aussendung handelt es sich nicht um den Ölberg, der liegt ja in Judäa, hier geht es um Galiläa. Und das ist mir jetzt erst bei der Beschäftigung mit dem Text deutlich geworden. Welcher Berg es genau ist, wissen wir es nicht. Vielleicht war es tatsächlich der Hermon, der höchste Berg Israels, auf den Jesus seine Jünger zum Schluss nochmal bestellt hat. Aber eins dürfen wir hier schon mal sehen. Immer wenn wir der Einladung Jesu folgen, dann werden wir belohnt. Und deshalb ist das mein Appell, den sage ich mir als erstes selbst, dann aber vielleicht auch dir. Geh dahin, wo der Herr Jesus ist und dann wirst du erfahren, wer er ist und was er von dir will. Und wenn wir dorthin gehen, wo Jesus ist, dann bekommen wir immer gute Worte, die Mut machen. Und das werden wir uns gleich im Einzelnen ansehen. Auf der anderen Seite ist das schon eine ganz besondere Szene. Oft haben sie ihm zugehört, haben ihn und seine Worte bewundert. Nun aber steht er vor ihnen als der auferstandene Herr, als der Sieger, als der Allmächtige. Und da können sie einfach nicht anders, als sich niederzuwerfen. Wir merken so richtig, eine Ära geht zu Ende. Der Herr Jesus hat seinen Auftrag erfüllt und jetzt beginnt etwas Neues. Aber in dieser hellen Szene, die Matthäus am Ende seines Evangeliums beschreibt, entdecken wir auch zwei Schatten. Und die habe ich hier mal unterlegt. Waren es nicht 12? Hier ist die Rede von 11. Einer war mit dabei, der ist ausgestiegen. Der hat all das gehört, was die anderen auch gehört haben. Und der hätte diese herrliche Szene auf dem Berg auch miterleben können, aber er hat einen anderen Weg gewählt. Schade. Ist auch schade, wenn heute der ein oder andere vielleicht aussteigt. Und vielleicht denkt ihr an den einen oder anderen, der ausgestiegen ist, der auch hier nicht mehr dabei ist und der sich einfach abgewandt hat von dieser Gemeinschaft mit Jesus. Vielleicht brauchst du heute diesen Zuruf, bleib dabei. Bleib ganz nah bei Jesus. Und wer an Jesus bleibt, wird nie enttäuscht. Es heißt nicht, dass alles glatt läuft. Das sehen wir ja bei Carsten und Liane und bei vielen anderen. Es läuft nicht alles glatt. Und vielleicht müssen die manchmal ganz tief durch, die wirklich fromm leben. Also von daher ist ein Leben mit Jesus keine Garantie für ein angenehmes Leben. Die 11 haben ja auch schwerste Stunden hinter sich. Aber jetzt stehen sie auf dem Berg bei ihrem Herrn und sind reich beschenkt. Und dann sehen wir noch einen zweiten Schatten, einige aber zweifelten. Sie sind sich immer noch ein bisschen unsicher. Ist es wirklich unser Herr? Vor wenigen Tagen wurde er noch gekreuzigt und jetzt auferstanden? Sie konnten das einfach noch nicht fassen. Und das kann ich auch ganz gut nachvollziehen, denn es ist ja ein einmaliges Weltgeschehen, was wir hier sehen, Jesus der Auferstandene. Und ich habe mich auch gefragt, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei uns aus im Land der Reformation, wenn es um die Auferstehung geht? IDEA hatte die Insa-Marktforschung beauftragt, dazu einmal Bundesbürger zu befragen. Wer glaubt noch daran, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist? Es glauben angeblich nur noch 19% der Bürger, Kirchenbesucher 28% und Freikirchler 49%. Hört sich gewaltig an, aber das würde doch bedeuten, jeder zweite Freikirchler glaubt nicht mehr an die leibhaftige Auferstehung Jesu. Und das finde ich erschreckend. Dann bin ich mal auf die Homepage der EKD gegangen, um so ein bisschen zu forschen, woran das wohl liegt. Und da las ich folgende Sätze. Die Auferstehung der Toten gehört zur christlichen Vorstellungswelt. Insbesondere seit der Aufklärung wurde die Auferstehung immer wieder in Frage gestellt. Und heutige Theologen gehen mit diesen Fragen unterschiedlich um. Und dann wird ein Religionsphilosoph zitiert, ich zitiere, das Bekenntnis zur Auferstehung Jesu wolle keinen historischen Sachverhalt feststellen. Es sei für die ersten Christinnen und Christen darum gegangen, zwei Erfahrungen miteinander zu verbinden, die Erfahrung des Todes und die Erfahrung des Lebendigseins Jesu. Sie hätten gar nicht anders gekonnt, als zu folgern, dass Jesus auferstanden sei. Das erklärt vieles. Einige aber zweifelten. Dieser kurze Hinweis macht mir deutlich, dass die Jünger die Auferstehung nicht erfunden haben, sondern es war ein Ereignis, mit dem sie schwerlich fertig wurden. Versetz dich mal in die Lage der Jünger. Es spricht für sie. Es spricht auch für die Berichterstatter, auch hier für Matthäus, dass sie diese Einwände nicht einfach schweigend übergehen, sondern ehrlich ihre Empfindungen berichten. Von daher ist das für mich eher ein Beweis für die Tatsache der Auferstehung. Aber wenn du wirklich wissen willst, ist Jesus auferstanden, dann darf ich dir vielleicht mal eine Hausaufgabe aufgeben. Lies in Ruhe zu Hause 1. Korinther 15, ein herrliches Beweiskapitel, was Paulus schreibt für die Tatsache der Auferstehung. Und wisst ihr, was für mich ein starker Beweis ist? Dass diese ängstlichen Männer, die sich während der Kreuzigung in Jerusalem eingeschlossen hatten, später, nachdem sie den Auferstandenen erlebt haben, mutig auf die Straße gehen, den Auferstandenen verkündigen unter Todesgefahr. Weißt du, dass alle Apostel, wahrscheinlich außer dem alten Apostel Johannes, eines grausamen Märtyrertodes gestorben sind, nur weil sie den auferstandenen Christus verkündigt haben? Wie ist das zu erklären, wenn Jesus nicht auferstanden sei, gewesen, nicht auferstanden ist? Das ist überhaupt nicht zu erklären. Das ist nur zu erklären, weil sie den Auferstandenen erlebt haben und waren deshalb bereit, auch für ihn zu sterben. Nun habe ich schon oft den Einwand gehört, ja, für andere Religionsstifter, für Mohammed sind auch Menschen bereit zu sterben. Ja, das stimmt. Aber Mohammed hat nie vor seinem Tod gesagt, ich gehe nach Jerusalem oder nach Medina oder Mekka, um zu leiden und zu sterben und, wie Jesus gesagt hat, am dritten Tage aufzuerstehen. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätten die Jünger sagen müssen, der Mann hat uns betrogen. Und dann wäre es überhaupt nicht zu erklären, dass sie bereit sind, wegen der Verkündigung des Auferstandenen in den Tod zu gehen. Also Jesus lebt und ihr Lieben, das ist unsere Botschaft. Und jetzt folgen die letzten Worte. Und wir wissen, letzte Worte gleichen immer einem Testament. Und dieses Testament Jesu wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Da sagt er als erstes, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Die Kinder würden vielleicht sagen, ja, Jesus kann alles. Jawohl, sie haben recht. Diese Sache mit der Macht, mit der Vollmacht, zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Evangelien. Ich bleibe mal im Matthäus-Evangelium, Matthäus 8, Vers 27. Er befiehlt dem Sturm und die Menschen sagen, was für einer ist dieser, dem auch die Winde gehorchen. Matthäus 9, Vers 6, er heilt einen Gelähmten, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht diesem Menschen gegeben hat. Wir merken also, ein Wort Jesu reicht aus. Sein Befehl verändert, und das gilt bis heute, Gottes Macht macht alles möglich. Und viele Erfahrungen, die wir im Glaubensleben machen, bestätigen das. Wenn wir Gott vertrauen und ihm viel zutrauen, machen wir schöne Erfahrungen. Und ich merke das immer wieder bei der Verkündigung des Evangeliums. Ich war jetzt eine Woche in Fallbad, das ist ein kleiner Ort bei Meinerzhagen. Und wir haben jeden Abend dort in einem großen Missionszelt 200 und auch mehr Menschen erreicht mit dem Evangelium. Und ich finde das immer so mutmachend, wenn dann Leute auf einen zukommen. Da war zum Beispiel ein 24-Jähriger, ein ehemaliger Strafgefangener, ziemlich kaputtes Leben. Und er hat ein neues Leben in Jesus Christus gefunden. Gottes Macht macht alles möglich. Was mich auch mal wieder so ermutigt, man sieht ja nicht immer gleich Frucht. Aber manchmal braucht es Jahrzehnte, bis jemand zur Einsicht kommt. Da kommt eine junge Frau auf mich zu am Ausgang des Zeltes und sagt, weißt du noch, ich war vor 40 Jahren bei dir in Rehe auf einer Freizeit und da habe ich mich für Jesus entschieden. Das macht einfach Mut. Deshalb wollen wir darauf setzen, dass Gottes Macht alles möglich macht, auch ausweglose Situationen zu einem guten Ende führt. Und hier heißt es aber, alle Macht im Himmel und auf Erden. Das heißt, diese Macht kommt vom Himmel her. Und wer im Himmel alle Macht hat, hat sie ja erst recht auf Erden. Also Vollmacht kommt von oben, vom Himmel aus. Vom Himmel aus hat man übrigens auch den größten und besten Überblick. Wir fragen uns natürlich, wie zeigt sich denn Gottes Macht heute? Wo ist und bleibt Gottes Eingreifen in unserer gottlosen Zeit? Warum haut Gott nicht dazwischen und schenkt endlich Ruhe in Gaza, die es wahrscheinlich nicht geben wird? Und endlich Ruhe in der Ukraine, dass Russland und die Ukraine wieder an einen Tisch gehen? Gott könnte das doch alles machen. Gottes Macht ist, macht alles möglich. Ich glaube, wenn wir Gottes Macht hätten, würden wir gleich nach unserem Gerechtigkeitsempfinden für Ordnung sorgen, oder? Würden gleich eingreifen. Aber Gott tut das nicht. Gott handelt anders und das müssen wir einfach bedenken. Und wenn man so die Bibel liest, sich mit der Heilsgeschichte Gottes beschäftigt, dann merkt man immer, Gott lässt satanische Weltmachten sich austoben. Aber irgendwann greift Gott ein. Und dann macht Gott aus einem Minus der Geschichte ein Plus der Heilsgeschichte. Und wisst ihr, wo das am allerdeutlichsten wird? Am Kreuz von Golgatha. Das war ja wohl die größte Niederlage des Wanderpredigers von Nazareth. Und aus diesem Minus der Geschichte macht Gott das größte Plus der Heilsgeschichte und schenkt einen Wandel, den es noch nie in der Geschichte gegeben hat. Das Kreuz von Golgatha ist der Trumpf in der Hand Gottes, wenn wir uns mit den großen Fragen des Lebens beschäftigen. Also mit anderen Worten, er lässt die Weltmacht gewähren und kommt in seiner Allmacht zum Ziel. Nicht immer dann, wann wir es meinen. Und von daher beauftragt er uns, er beauftragt damals die Jünger, auch das nun zu tun, was damit zusammenhängt. Gottes Macht macht alles möglich. Und das Erste, was er ihnen dann sagt, nach dieser Zusage, nach dieser Verheißung, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Hier geht es also im zweiten Teil seines Testamentes um die Zielgruppe. Zunächst der Zuspruch und dann die Zielgruppe. Und jetzt eigentlich ist der Herr Jesus ja in erster Linie für Israel gekommen. Aber wir merken jetzt, Israel hatte ihn verstoßen und jetzt sagt er, macht alle Nationen zu Jüngern. Nun gilt die Nachricht allen Menschen. Gottes Macht macht Jünger aus allen Nationen. Und wir merken, dass die Völker sehr unterschiedlich sind. Wir sind als Menschen schon verschieden. Wie viel Unterschied ist noch dadurch da, dass wir in anderen Kulturkreisen aufgewachsen sind. Aber das Faszinierende, und das wirst du ja von Kairos bestätigen, das Faszinierende ist, überall da, wo die Botschaft von Jesus Christus verkündigt wird und Menschen erkennen, dass sie eine Lösung brauchen, um zur Gottheit zu kommen und Menschen sich für Jesus Christus den Weg, die Wahrheit und das Leben öffnen, schenkt Gott neues Leben. Paulus betont das ja so schön im Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 6, glaube ich, und Vers 23, wie es in der ganzen Welt ist und der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt wird. Das Evangelium hat eine universale Wirkung. Das ist das Faszinierende. Das wird jeder bestätigen, der in der Außenmission ist, egal wo, dass Jesus Christus der Heiland für alle Völker ist. Und diese besondere Wirkung des Evangeliums, die dürfen wir nicht hoch genug schätzen. Es ist einfach schön, das zu erleben. Es ist eine Botschaft des Himmels. Und diese Botschaft des Himmels ist was ganz anderes als die Religionen dieser Welt. Sie haben auch das Problem erkannt, dass wir nicht so sind, wie wir sein müssten, um zu Gott zu passen. Aber es sind Botschaften, die auf den Prinzipien dieser Welt aufgebaut sind. Und ich sage immer gerne, jede Religion ist auf Leistung aufgebaut. Du musst die Gottheit zufriedenstellen. Aber Evangelium ist auf Gnade aufgebaut. Gott kommt zu uns. Er tut den ersten Schritt. Und das ist das Besondere. Und von daher alle Nationen zu Jüngern. Das ist die Botschaft des Himmels. Ich habe das neulich in Fulda erlebt. Ich hatte einige Vorträge dort. Und nach so einem Vortrag, war eine Riesengemeinde mit 500, 600 Leuten. Und nach dem Vortrag gehe ich meist an den Büchertisch. Das ist für mich so ein Meeting Point. Ich stelle ja auch immer Bücher vor und dann erkläre ich den Leuten das. Und da unterhalte ich mich auch mit den Leuten gerne. Und auf einmal steht mir ein Muslim gegenüber. Oh, ich sage, hallo, wie kommen Sie hierher? Dann strahlte er mich an und sagte, ich bin Christ geworden. Oha, erzähl mal, wie kam das? Ja, sagte er, ich habe den Koran gelesen. Und da wurde ich doch sehr stutzig. Denn in Sure 4, Vers 34 heißt es, wenn es um die widerspenstige Frau geht, verbannet sie in die Schlafgemächer und schlagt sie. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass mein Buch mir empfiehlt, meine Frau zu schlagen. Dann habe ich den ganzen Koran mal gelesen und habe mehrere Stellen entdeckt, zum Beispiel Sure 9, Vers 33, dass man Christen und Juden töten soll. Allah schlag sie tot, steht da. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und dann habe ich das Neue Testament gelesen und habe festgestellt, wie Jesus sich verhält Und dann habe ich mich für Jesus entschieden. Und dann sagte er Folgendes, das war für mich hochinteressant. Er sagte, die wenigsten Muslime haben je den Koran gelesen. Sie zitieren zwar ständig irgendwelche Suren, aber ihn mal komplett durchgearbeitet hat ihn kaum jemand. Ich sage, das ist interessant. Die wenigsten sogenannten Christen haben nämlich je die Bibel gelesen. Laut Umfrage lesen 80% der Deutschen überhaupt nicht in der Bibel. Und die Frage ist auch an uns heute Morgen, hast du je die Bibel einmal ganz durchgearbeitet und hast den roten Faden entdeckt, der in der Bibel ist? Also Bibel lesen, entscheidend wichtig. Und wir merken hier wie bei den Muslimen, erst als er den Koran las, da hat er gemerkt, was das für ein Unterschied ist. Und dann lesen wir hier ein weiteres, macht zu Jüngern und tauft sie. Auch da ein interessantes Erlebnis, denn gerade im Zusammenhang mit bekehrten Muslimen wird ja dieser zweite Teil des Missionsbefehls eine ganz heiße Kiste. Das heißt, ein Muslim kann sagen, ich glaube an Jesus. Und Jesus ist ja auch im Koran ein sehr anerkannter, hochstehender Prophet. Aber wenn er sich taufen lässt auf den Namen des Herrn Jesus, mit Jesus begraben und auferstanden, dann wird es kritisch und dann muss er mit schlimmsten Konsequenzen rechnen. Und so las ich das von einem Muslim, nach seiner Bekehrung will er sich taufen lassen. Und da die Taufe als öffentliches Bekenntnis zu Christus weitreichende Folgen hat, bis hin zum Ausschluss aus der Familie, aus der Sippe, bis zum Tod, meinte der Geistliche, dass er damit doch noch etwas warten könne, um diesen Gefahren aus dem Weg zu gehen. Und daraufhin antwortete der bekehrte Muslim, ich glaube, Sie sind Jesus noch nie wirklich begegnet. Das hat mich sehr angesprochen. Wer Jesus begegnet ist, der ist auch bereit, für ihn zu leiden. Nun nach der Feststellung, mir ist alle Macht gegeben, kommt der Befehl, geht hin und macht zu Jüngern. Er schickt also die Jünger, die zunächst zu ihm gekommen sind, schickt er raus in die Welt. Und ich glaube, das Prinzip gilt bis heute. Erstmal gehen wir ganz nah hin zu Jesus. Bei ihm holen wir uns den Auftrag, bei ihm tanken wir die Kraft für diesen Auftrag, hinzugehen und zu Jüngern zu machen. Und ihr Lieben, das ist unser Auftrag. Das setzt uns in Bewegung. Und ich habe das ja hier als Großstädter vor 40 Jahren gespürt, wie schwierig es ist, in einem Dorf Fuß zu fassen. Und dieses Leben hier im Dorf kannte ich ja nicht als Wuppertaler, als Großstädter. Und man ist ja vielleicht für den einen oder anderen immer noch ein Fremder, der Fremdling, vielleicht. Aber wisst ihr, was mir geholfen hat, auf Menschen zuzugehen? Freie Zeit zu nutzen, einfach hinzugehen, wo sie sich aufhalten. Früher zum Clemens, zum Christoph, an der Angelhütte, an der Vogelhütte. Jetzt hatten wir einen schönen evangelistischen, zwei evangelistische Veranstaltungen in der Vogelhütte. Die dritte steht nächstes Jahr an, Ende Mai. Da halte ich eine Kurzpredigt unter Aribert Oschmann, kennt vielleicht einige. Der macht ein wunderschönes Essen, das kann der nämlich richtig gut, besser als ich. Und dann machen wir so einen Abend unter dem Thema, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jetzt wurde ich an der Vogelhütte angesprochen, können wir nicht mal einen Fahrradgottesdienst hier machen? Oh, ich sage gerne. Also wir merken, wir müssen auf Menschen zugehen, dahin gehen, wo sie sind, uns nicht zurückziehen als Christen in unsere Schneckenhäuser, sondern mit ihnen ins Gespräch kommen, einfach dabei sitzen. Das hat unser Herr doch auch getan. Er wurde doch sogar genannt Fresser und Weinsäufer, weil er bei diesen Leuten saß. Deshalb auf Menschen zugehen, ihr Lieben, das ist unser Auftrag. Hier steht's, geht hin und macht zu Jüngern. Und ich habe festgestellt, sie werden unsere Ansichten nicht in allem teilen. Davon bin ich fest überzeugt, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Aber sie schätzen unser Engagement. Wenn wir uns hier fürs Dorf engagieren, bei den verschiedenen Veranstaltungen, das wird geschätzt. Sie werden unsere Ansichten nicht in allem teilen. Aber sie schätzen unser Engagement und das ist unser Auftrag. nochmal macht zu Jüngern. Wir fragen uns vielleicht, wie macht man denn zu Jüngern? Ja, da frage ich mich, was hat Jesus denn getan? Jesus hat gepredigt, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Das war seine Botschaft. Und dann hat er die Menschen belehrt und half ihnen, in der Kraft Gottes zu leben. Und einige forderte er auf, ihm nachzufolgen. Andere sind ihm freiwillig nachgefolgt. Aber alles geschah auf der Grundlage der Freiwilligkeit. Und das ist bis heute so. Wir sagen Menschen die Botschaft und sie müssen sich entscheiden. Und so ist diese Weitergabe des Evangeliums zunächst mal unsere primäre Aufgabe durch unser Leben und durch unser Reden. Also wir müssen gehen, das ist die Bewegung des Evangeliums. Und wir sagen die alte gute Botschaft vom Kreuz, denn das ist immer noch das, was alleine rettet und alleine auch das Entscheidende ist, was Gott haben möchte, dass wir sagen. Nun habe ich heute den Eindruck, dass unser Herr Jesus nicht buchstäblich, um nochmal auf Judas zurückzukommen, durch einen Kuss verraten wird, sondern vielmehr durch eine Neuinterpretation des Evangeliums, seiner Botschaft. Der Judaskuss ist eine Umdeutung, heute eine Umdeutung des Evangeliums. Und so kommt der Herr, nachdem er die Zielgruppe erwähnt hat, jetzt auf den Inhalt zu sprechen, lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Hier geht es also um den Inhalt. Gottes Macht zeigt sich in seinem Wort. Und sein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, so lesen wir schon im Alten Testament. Was mich so traurig macht, ist wirklich die Tatsache, dass die alte Frage der Schlange immer mehr um sich greift. Sollte Gott gesagt haben? Sollte das heute noch wahr sein? Und es ist schon sehr traurig, dass wir nicht nur das Land der Reformation, sondern auch das Land der Bibelkritik sind. Und die Bibelkritik macht nicht Halt. Sie kommt immer wieder in einem neuen Gewand. Und sie macht im Grunde Gott klein und den Menschen groß. Und die heutige Art der Bibelkritik, die zeigt sich vor allen Dingen in ethischen Fragen. Jetzt gerade pünktlich zur Buchmesse sind zwei neue Bücher erschienen im Brockhaus Verlag SCM. Zwei Bände unter dem Titel Unsere Geschichte mit Sex und Sexualität und Glaube. Herausgegeben von Experten vom Marburger Institut, Theologen, Tobias Feix zum Beispiel, federführend. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Inhalte ein, aber es lohnt sich wirklich mal die neueste Idea Spektrum zu lesen, wo schon darauf eingegangen wird. Aber entscheidend ist für die Ethik bis heute, dass es nicht darum geht, was die Mehrheit denkt und tut oder was ich oder du fühlst, sondern allein Gottes Wort. Und allein Gottes Wort basiert auf Offenbarung und nicht auf empirischen Untersuchungen unserer Zeit. Und das verkennen heute viele. Sie wollen nicht mehr diesen Maßstab. Sie wollen nicht mehr Gottes Offenbarung für sich heute in Anspruch nehmen oder überhaupt akzeptieren. Und so werden die Maßstäbe verschoben. Weg von der Mehrheit, weg von den empirischen Untersuchungen, weg von der Offenbarung hin zur Mehrheit. Wir halten fest, Herr Jesus hat gesagt, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und Gottes Worte sind eben zeitlos gültig, immer zutreffend und absolut zuverlässig. Und das sollen wir lehren. Übrigens das Wort für lehren, Didaskalos, das meint ja nicht nur reine Wissensvermittlung, sondern Lebensmitteilung. Also unser Leben muss dahinter stehen, unser Leben muss auch mitgeteilt werden, damit es lebendig wird und wir Gottes Wort dann auch für unser Leben anwenden können. Und wenn es darum geht, alles zu bewahren, dann merken wir, das ist eine Herzenssache. Es geht immer um dein und mein Herz, das will der Herr Jesus gewinnen. Und vielleicht darf ich an der Stelle nochmal Hausaufgaben aufgeben. Alles zu geboten, was ich euch zu lehren, was ich euch geboten habe. Da können wir ja mal ganz im Kontext anfangen. Lies zu Hause in aller Ruhe mal Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Da findest du, was der Herr geboten hat. Und dann gehst du mal in das jüngste Evangelium, ins Johannesevangelium. Die entscheidende Rede ist zu seinen Jüngern, hat er ihnen geboten, Johannes 13 bis Johannes 17. Und da lesen wir immer wieder, wir sollen einander lieben. Und die Liebe dokumentieren wir dadurch, dass wir seine Gebote halten. Das ist der Hauptinhalt dieses Abschnitts. Und dann endet dieser Abschnitt mit dem hohen priesterlichen Gebet. Und diesen Vers kannst du dir gut merken, 17,17. Da betet der Herr Jesus zu seinem Vater: Vater, heilige sie durch die Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Absolute Wahrheit. Und dadurch wird unser Leben entsprechend geheiligt, wenn wir das beachten, wenn wir danach leben. Und das hat der Herr Jesus seinen Jüngern geboten. Da haben wir den direkten Kontext. Also nochmal, Hausaufgabe, Matthäus 5 bis 7, damit wir wissen, was er geboten hat. Und Johannes 13 bis 17, da haben wir dann ebenfalls nochmal zusammengefasst, was er geboten hat. Und wenn wir dann die weiteren Offenbarungen des Neuen Testamentes dazu nehmen, was Gott dem Paulus gezeigt hat, dann gehört das alles dazu, was der Herr geboten hat. Und eins steht fest, ihr Lieben, man mag mit Gottes Wort heute umgehen, wie man will. Es steht geschrieben, Himmel und Erde werden vergehen, Steinbach wird vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Das hat Ewigkeitswert. Und für Jesus selbst war die absolute Autorität das Wort Gottes. Und das war alternativlos. Da gab es ja immer wieder solche Szenen, wo er angesprochen wurde. Und die erste lesen wir in Matthäus 4, eine sehr dramatische Episode, wo der Teufel ihn selbst versucht. Und wie hat der Jesus geantwortet? Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Wenn die Pharisäer seine Worte hinterfragten, wie hat er reagiert? Ja, habt ihr denn nicht gelesen? Es steht geschrieben. Es steht in Gottes Wort, das, was man damals hatte, die Tora, die Schriften, die Propheten. Da steht's. Lest das doch. Der Jesus hat also nicht gesagt, habt ihr nicht erlebt oder habt ihr nicht gefühlt oder habt ihr nicht gespürt? Seht ihr nicht, wie die Welt sich verändert? Nein, es geht nicht um dein und mein Bauchgefühl. Es geht darum, was geschrieben steht. Das ist natürlich schwierig zu akzeptieren in einer Zeit, die wir oft mit postfaktisch überschreiben. Post heißt ja nach, faktisch nach den Fakten, die Zeit nach den Fakten. Das heißt nicht mehr die Fakten zählen, sondern die Gefühle. Und wie oft habe ich das in den letzten Jahren gehört? Ach, das tut mir doch so gut. Das kann doch nicht falsch sein. Habe ich so gedacht, wir haben ja hier in Steinbach noch einen Schreiner. Stell dir mal vor, dieser Schreiner, Sieghard Reichelt, würde einen Schrank nach Gefühlen bauen. Ja, hallo? Der braucht doch einen klaren Maßstab. Der braucht einen Zollstock. Und der Maßstab für unser Leben ist Gottes Wort. Und wenn wir diesen Maßstab verlieren, werden wir maßlos. Und das ist das Zeichen unserer Zeit. Und von daher, ich habe es euch geboten. Vielleicht habe ich das Buch schon oft zitiert. Ich finde es eines der schönsten Bücher zu dem Thema. Es gibt noch schönere Bücher, aber zum Thema. Der Name Francis Schaeffer sagt bestimmt noch einigen was. Und sein letztes Buch, was er geschrieben hat, 1984, das hatte den Titel, Schulte und Gerd hat es damals übersetzt ins Deutsche, Die große Anpassung. Und dieser große Schweizer Apologet, der so vielen Studenten geholfen hat, an bibelkritischen Universitäten ihren Glauben nicht über Bord zu werfen, der schreibt zum Beispiel in diesem Buch, dass die Bibelfrage die Wasserscheide für den weiteren Weg der Evangelikalen bleibt. Und ihn beschäftigte damals schon die Frage, inwieweit viele Werke und Institutionen, die bibeltreu starteten und damit wichtigen Einfluss auf die Gesellschaft nahmen, letztlich liberal enden und damit in der Bedeutungslosigkeit hier und da wirklich beobachten. Und er zeigt dann auch sehr schön auf, wie diese Anpassung geschieht. Die große Anpassung heißt sein Buch. Zuerst fängt man an, Fragen zu stellen, die auf dem basieren, was die Welt um uns herum sagt. Dann schaut man auf die Theologie und in die Wissenschaft und das macht man so lange, bis die Lehre der Bibel schließlich vollkommen dem unterworfen ist, was die Welt gerade denkt. Wir bewahren, was er geboten hat. Wir lehren alles, nicht nur die angenehmen Aussagen, sondern auch die unangenehmen. Und ich glaube, es ist immer wichtiger, dass wir nicht fragen, was ankommt, sondern dass wir sagen, worauf es ankommt. Dass wir nicht in erster Linie sagen, was in ist, sondern dass wir sagen, was dran ist. Wir sehen, was zum Jüngermachen gehört, nicht nur die Verkündigung des Evangeliums und die Taufe, sondern zum Jüngermachen gehört eben auch die Lehre, die gesunde Lehre, von der wir dann später immer wieder auch in den Briefen des Paulus lesen. Nun, nachdem der Herr Jesus testamentarisch weitergegeben hat, seine Autorität, die Zielgruppe, den Inhalt, kommt er jetzt zum Schluss nochmal auf eine wunderbare Zusage. Ich bin bei euch alle Tage. Der Zeitrahmen bis zur Vollendung des Zeitalters, bis die irdische Geschichte beendet ist und Gottes Herrschaft sichtbar wird. Wir merken, der erste und der letzte Punkt seines Testamentes sind Zusagen, Verheißungen. Und die beiden Punkte in der Mitte sind Aufforderungen, die eingerahmt sind von diesen Verheißungen. Gottes Möglichkeiten sind nie zu Ende. Lasst uns das einfach mitnehmen in die neue Woche. Ich bin bei euch alle Tage. Das sind eben nicht nur die guten Tage, sondern es sind auch die schwierigen, die schlechten Tage. Und dafür haben wir vorhin auch für den einen oder anderen gebetet. Und vielleicht hast du auch eine unangenehme Untersuchung vor dir in dieser Woche. Hast Angst vor irgendeinem Ereignis. Denk daran, ich bin bei euch, sagt der Herr, alle Tage. Das heißt, der Herr Jesus ist da. Und das ist deine und meine Zuversicht. Im Wort Zuversicht steckt ja so ein bisschen drin, Ufer ist in Sicht. Da muss ich so daran denken, als der Jesus seine Jünger einlädt, kommt, wir fahren über den See Genezareth. Da hat er ja nicht gesagt, wir fahren bis auf die Mitte des Sees und dann gehen wir gemeinsam unter. Nein, er hat gesagt, wir fahren ans gegenüberliegende Ufer. Und dieser Weg war schwer, es gab einen Sturm, aber der Herr lag hinten im Boot und schlief. Diese göttliche Ruhe mitten im Sturm. Er bringt zum Ziel, auch wenn es manchmal drüber und drunter geht und unser Lebensschiff wie eine Nussschale auf dem wilden Meer hin und her gerüttelt wird. Ihr Lieben, wir haben Zukunft. Auch seine Gemeinde hat Zukunft. Ich musste in diesen Tagen noch an Matthäus 16, 18 denken. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Solange der Herr dieser Welt gnädig ist, wird es seine Gemeinde geben und werden Menschen Frieden finden mit Gott, wird diese gute Botschaft gesagt werden können. Hier in Steinbach, darüber hinaus in Haiger, wie wir es gerade gehört haben, bis ans Ende der Welt. Und wir haben diese Zusage, er ist bei uns alle Tage. Gleichzeitig merken wir diese Formulierung bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir haben einmal nur eine begrenzte Zeit. Die Zeit eilt. Heute, wenn du seine Stimme hörst, mach nicht dicht, öffne dein Herz. Und auf der anderen Seite, bei aller Not, die du vielleicht persönlich auch durchlebst, bei allen einsamen Stunden, alles das, was wir auf dieser Erde erleben, hat ein Ende, wird zu Ende gehen. Jetzt neulich in diesem Zelt da in Fallbad, am vorletzten Abend hatte ein junger Mann die Moderation und er spann durch das Riesenzelt ein ganz langes weißes Seil. Und in der Mitte machte er einen schwarzen Punkt, hat er mit einer Sprühdose schwarz gemacht. Und dann hat er versucht deutlich zu machen, wir hatten das Thema, wie kann man wissen, dass man in den Himmel kommt, ging ja um Ewigkeit. Dieser schwarze Punkt in der Mitte dieses riesenlangen Seils, was durch das ganze Zelt ging, das ist unser Leben. Und eigentlich war das noch viel zu viel. Unser Leben ist eine Millisekunde von der Wirklichkeit. Ein Hauch, ein Augenblick. Und danach kommt die Ewigkeit. Und jetzt nicht denken, jetzt kommt wieder das Vertrösten auf den Himmel. Nein, wir werden heute schon vom Himmel her getröstet. Wir haben Zukunft, damit alles Leid, auch was wir hier in Steinbach beobachten, alles wird ein Ende haben. Alle Tränen wird er abwischen. Und wir werden für alle Zeit bei ihm, bei diesem wunderbaren Heiland sein, der hier seinen Jüngern auf diesem Berg der Aussendung nochmal so eine herrliche Zusage gibt. Also fassen wir zusammen. Ihr habt gesehen, ich habe das Wort alle unterstrichen. Alle Macht. Es geht um Vertrauen, Abhängigkeit von ihm. Und so oft lesen wir in der Bibel, im Stillsein und Vertrauen ist unsere Kraft, weil ihm alle Macht gegeben hat. Alle Nationen, unser Auftrag, hier geht es um die Zielgruppe, alle Menschen. Wir sagen ihnen gerne das Evangelium in Gnade und Wahrheit. Alles zu bewahren, sein Wort ist unser Fundament, ist unsere Botschaft und diese Botschaft ist zeitlos gültig, hat eine universelle Wirkung. Und alle Tage, das ist unsere lebendige Hoffnung, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Ihr Lieben, sind das nicht herrliche Aussichten von den Bergspitzen? Lasst uns aufstehen zu einem Gebet. Herr Jesus, allmächtiger, ewiger Gott, herrliche Aussichten von der Bergspitze in der Gemeinschaft mit dir. Wir danken dir für deine Zusage, dass du alle Macht hast und alle Zeit bei uns bist. Und wir danken dir auch für unseren Auftrag, hinzugehen zu den Menschen und ihnen alles zu sagen, was du geboten hast. Herzlichen Dank, lieber Herr, dass du der lebendige, auferstandene Herr bist. Aber nicht nur das, du bist auch der, der jetzt für uns eintritt, der an uns denkt in der neuen Woche, die vor uns liegt. Du bist der, der wiederkommt, du hast uns das zugesagt. Und wir freuen uns, lieber Herr, wenn wir dich dann einmal sehen werden, wie du wirklich bist. So erbitte ich noch einmal innere Ruhe und Frieden für die Leidenden, für Carsten und Liane und viele andere in unserem Dorf, für Witwer und Witwen. Du bist ein Gott der Witwen, ein Gott der Witwer, ein Gott allen Trostes, ein Gott des Friedens. Offenbare dich neu in jedem einzelnen Herz. Segne unseren Ort Steinbach und schenk doch, dass niemand verloren bleibt, sondern wir uns eines Tages alle im Himmel wiedersehen. Herr Jesus, dir allein alle Ehre. Amen.